Die Filmneurotika.
Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass ihr auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Diesmal geht es um das Roadmovie Easy Rider aus dem Jahr 1969. Heute gilt der Streifen als Wendepunkt des amerikanischen Films. Zu seiner Entstehungszeit war dies jedoch ganz und gar nicht abzusehen. Was Easy Rider so besonders macht und wie turbulent es bei den Dreharbeiten zuging, dazu gleich mehr. Beginnen möchte ich die Sendung aber, wie gewohnt, zunächst mit den News. In der letzten Sendung hatte ich es bereits angekündigt, wenig später gingen die Meldungen dann tatsächlich um die Welt. Nach den DrehbuchautorInnen sind nun also auch die SchauspielerInnen in Amerika in den Streik getreten. 97,9% der Mitglieder von SAG-AFTRA, so der Name der mächtigen Schauspielgewerkschaft, stimmten bereits am 7. Juli für den Streik. Nachdem die Verhandlungen mit der AMPTP, der Vertretung der großen Produktionsfirmen wie Netflix oder Disney, gescheitert waren, wurde aus der Androhung auch Realität. Seit 13. Juli liegen nun sämtliche Produktionen in Hollywood, aber auch in anderen wichtigen Filmzentren der USA wie Georgia oder New York auf Eis. Mit Start des Streiks kam es teilweise zu kuriosen Szenen. So verließen etwa die Stars des neuen Christopher Nolan-Blockbusters Oppenheimer, über den ich euch in der nächsten Folge vielleicht schon mehr berichten kann, bei der Premiere des Films geschlossen die laufende Vorführung, um sich dem Arbeitskampf anzuschließen. Dazu muss man wissen, dass der überwiegende Anteil der US-amerikanischen SchauspielerInnen Mitglied bei SAG-AFTRA ist und die Teilnahme am Streik für alle Gewerkschaftsmitglieder verpflichtend ist. Oftmals ist die Mitgliedschaft in der mächtigen Schauspielergewerkschaft sogar Voraussetzung, um an einer Produktion teilnehmen zu können. Bei dem Streik geht es aber eigentlich weniger um die großen Hollywood-Stars, die finanziell ja mehr als gut dastehen, sondern um das Mehr an SchauspielerInnen, die sich in kleineren Rollen oder als StatistInnen verdingen, um Stuntmen oder um TV-ModeratorInnen. Ähnlich wie bei den AutorInnen, deren Beweggründe ich ja in der letzten Podcast-Folge bereits erläutert habe, sehen sich viele von ihnen durch die Praxis der großen Streaming-Konzerne zunehmend in ihrer Existenz bedroht. Da die Streaming-Konzerne grundsätzlich keine Abrufzahlen zu ihren Produktionen veröffentlichen, weigern sie sich auch, die SchauspielerInnen, anders als dies zum Beispiel bei Kino und Fernsehen üblich war, entsprechend des Erfolgs bzw. der Einschaltquote am Gewinn zu beteiligen. Daneben ist auch unter den SchauspielerInnen, ähnlich wie bei den DrehbuchautorInnen, die Angst groß, durch künstliche Intelligenz Stück für Stück verdrängt zu werden oder zum Beispiel keinen Einfluss mehr darauf zu haben, was mit dem eigenen Gesicht geschieht, wenn dieses künftig als perfekte Animation in einem Film eingesetzt werden kann. Ein aktuelles Beispiel, dass dies technisch bereits möglich ist, bietet die lange Anfangssequenz des neuen Indiana Jones Films. Der letzte gemeinsame Streik von DrehbuchautorInnen und SchauspielerInnen in den Vereinigten Staaten ist schon eine Weile her. 1960 legten beide Gewerkschaften das letzte Mal gemeinschaftlich ihre Arbeit nieder. Der damalige Präsident der Schauspielgewerkschaft war übrigens ein gewisser Ronald Reagan, dessen weitere Karriere ihn bekanntlich noch bis ins Oval Office in Washington D.C. führen sollte. Die heutige Präsidentin der SAG-AFTRA ist Fran Drescher, besser bekannt als Die Nanny, aus der gleichnamigen Sitcom-Serie aus den 90ern. Auf die Ankündigung eines großen Studiobosses, man werde die Streikenden ausbluten lassen, entgegnete sie kämpferisch: "You know what? Eventually the people break down the gates of Versailles. And then it's over. We're at that moment right now." Die Fronten sind momentan also noch sehr verhärtet. Bevor ich auf die spannenden Hintergründe zu Easy Rider eingehe, möchte ich euch den Film zunächst noch einmal kurz zusammenfassen. Die beiden Freunde Wyatt, gespielt von Peter Fonda, und Billy, gespielt von Dennis Hopper, sind mit ihren riesigen Motorrädern, es handelt sich um umgebaute Harley-Davidson-Maschinen, Ende der 60er in Mexiko unterwegs. Auf einem Schrottplatz erwerben sie eine große Menge Kokain, das sie versteckt in den Batterien ihrer Bikes über die Grenze nach Kalifornien schmuggeln. Dort verkaufen sie die Drogen erfolgreich an einen Dealer im Rolls-Royce. Den Gewinn verstecken sie, indem sie die Dollarnoten in einem Schlauch im Tank ihrer Motorräder verschwinden lassen. Nun begeben sich die beiden auf eine Reise quer durch die USA. Ihr Ziel ist der Mardi Gras Karneval in New Orleans, wo sie ihren Erfolg gebührend feiern wollen. Zu den Klängen von Born to be Wild, der Rockband Steppenwolf, geht es über einsame Highways, durch grandiose Landschaften, immer ostwärts. Unterwegs nehmen Wyatt und Billy einen Hippie mit, der sie in seine Kommune mitten in der Wildnis mitnimmt. Hier leben Männer, Frauen und Kinder im Einklang mit der Natur. Sie bauen, wenn auch recht erfolglos, ihr eigenes Getreide an, drücken sich in einer Improvisationstheatergruppe künstlerisch aus, konsumieren Drogen und praktizieren freie Liebe. Wyatt würde am liebsten hier bleiben, aber Billy drängt ihn dazu, weiterzufahren. In einer kleinen Stadt marschieren die beiden aus Spaß hinter einer Parade her und werden prompt wegen unerlaubter Teilnahme an einer Parade ins Gefängnis gesteckt. Dort treffen sie den zur Ausnüchterung einsetzenden jungen Anwalt George Hansen, gespielt von Jack Nicholson, der es schafft, Wyatt und Billy wieder auf freien Fuß zu setzen. Hansen möchte mit zum Mardi Gras und wird von den Freunden mitgenommen. Auf ihrem Weg nach New Orleans machen die drei Halt in einem Dorf mitten in Louisiana, um dort in einem Restaurant essen zu gehen. Man bedient sie nicht. Stattdessen müssen sie sich aufgrund ihres unkonventionellen Erscheinungsbildes, lederne Rockerkluft und lange Haare, beleidigende bis menschenverachtende Bemerkungen von einer Gruppe Hinterwändler sowie des Sheriffs selbst vom Nachbartisch anhören. Die drei fühlen sich bedroht und beschließen, das Lokal wieder zu verlassen. Anders als die Männer sind die jungen Frauen im Lokal ganz angetan von den Bikern und folgen ihnen noch nach draußen. Wyatt, Billy und Hansen suchen das Weite. Weil es aber schon spät ist, entzünden sie in der Nähe des Dorfes ein Lagerfeuer und schlagen ihr Nachtlager auf. Es wird, einmal mehr, Marihuana konsumiert. Als Billy sein Unverständnis darüber äußert, warum man ihnen überall, wo sie hinkämen, mit einer solchen Abneigung und Hass begegnet, kommt es zu einem aufschlussreichen Dialog zwischen ihm und George Hansen. Zitat: Hansen: Sie haben keine Angst vor dir, sie haben Angst vor dem, was du repräsentierst. Billy: Das, was wir für sie repräsentieren, ist nur jemand, der sich nicht die Haare schneidet. Hansen: Oh nein, nein, was du für sie repräsentierst, ist Freiheit. Billy: Was haben sie denn gegen Freiheit? Darum dreht sich doch alles. Hansen: Ja, ja, das ist richtig, darum dreht sich wirklich alles. Aber von Freiheit reden und wirklich frei sein, das ist nicht dasselbe. Ich finde es wirklich schwer, frei zu sein, wenn man verladen und verkauft wird wie eine Ware. Aber wehe, du sagst jemanden, er ist nicht frei. Dann ist er sofort bereit, dich zu töten oder zum Krüppel zu schlagen, um zu beweisen, dass er frei ist. Aber ja, sie reden und reden über individuelle Freiheit, aber sehen sie dann ein freies Individuum, kriegen sie es mit der Angst. Sie werden vor Angst nicht gerade weglaufen, nein, aber es macht sie gefährlich. Hansens Worte sollen sich noch in derselben Nacht bewahrheiten. Als die Freunde schlafen, werden sie heimtückisch von einer Gruppe Männer aus dem Dorf überfallen und mit Baseballschlägern verprügelt. George Hansen überlebt den Angriff nicht. Wyatt und Billy müssen leicht verletzt alleine weiterfahren. Sie erreichen New Orleans, wo sie zuerst ein Bordell aufsuchen, in das Hansen unbedingt wollte. Vor der Tür tobt der Mardi Gras, der große Karneval von New Orleans. Zusammen mit zwei Prostituierten mischen sich Wyatt und Billy und das Volk. Sie landen schließlich auf einem Friedhof, wo sie LSD konsumieren, einen psychedelischen Trip erfahren und Sex haben. Nach einer weiteren Nacht unter freiem Himmel, in der Wyatt rätselhaft konstatiert, man habe es verbockt, begeben sich die beiden wieder mit ihren Choppern auf den Highway. Wie die Geschichte dann schließlich für sie endet, das möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten, falls ihr euch den Film noch ansehen wollt. Auch im wahren Leben waren die beiden Hauptdarsteller von Easy Rider, Peter Fonda und Dennis Hopper, schon seit langem gute Freunde. Fonda stammt aus einer bekannten Schauspielfamilie. Sein Vater war der Schauspieler Henry Fonda, der zum Beispiel bei Spiel mir das Lied vom Tod mitspielte, und seine Schwester Jane Fonda, die unter anderem als Barbarella bekannt wurde. Peter Fonda war es auch, der auf die Idee zu Easy Rider kam. Bei einem Gespräch mit Jack Valenti, dem damaligen Präsidenten der MPAA, etwa vergleichbar mit der FSK bei uns, hatte ihm dieser eröffnet, dass er zukünftig keine Filme mehr mit Sex, Drogen und Motorrädern im Kino sehen wolle, sondern nur noch harmlose Familienunterhaltung im Stil von Dr. Doolittle. Peter Fonda sah sich dadurch herausgefordert. Im Drogenrausch überlegte er sich eine Story für seinen ersten eigenen Film, in dem genau die von Valenti verhassten Elemente eine zentrale Rolle spielen sollten. Damit hatte er bereits das Grundkonzept von Easy Rider im Kopf. Begeistert rief er seinen Freund Dennis Hopper an, den er dabei unbedingt an Bord haben wollte. Hopper willigte ein, jedoch nur unter der Bedingung, dass er selbst Regie führen dürfe und Fonda sich als Produzent um die Finanzierung kümmern sollte. Gesagt, getan. Als nächstes musste aus der Idee noch ein Drehbuch werden. Dafür engagierte man als Dritten im Bunde Terry Southern, der bereits das Drehbuch zu Stanley Kubricks Dr. Seltsam geschrieben hatte. Wer mehr über diesen Film erfahren möchte, kann sich übrigens nochmal Folge 3 dieses Podcasts anhören. Southern ist der Titel des Films zu verdanken, sowie wesentliche Änderungen im Skript, etwa das schockierende Ende. Es war klar, dass Fonda und Hopper für Easy Rider kein Geld von irgendeinem der großen Hollywood-Studios bekommen würden. Beide waren absolute Greenhorns, die bisher nur selbst als Schauspieler in B-Movies unterwegs waren, jedoch weder Regie geführt noch als Produzenten in Erscheinung getreten waren. Ganz abgesehen davon, dass der geplante Film sowohl inhaltlich als auch produktionstechnisch gegen so gut wie alles verstieß, was man in den Chefetagen von Universal und Co. für gut und anständig befunden hätte. Peter Fonda musste also eine andere Geldquelle finden. Und das tat er auch, und zwar in Gestalt von Bert Schneider und Bob Rafelson. Die beiden waren Produzenten der TV-Show The Monkees, die im Prinzip ein Vorläufiger heutiger Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar war, und waren damit recht erfolgreich. Der kokainsüchtige Schneider ließ sich von Fonda für dessen Filmidee begeistern. Auf die Frage, wie viel Geld sie dafür bräuchten, antwortete Fonda blauäugig, man brauche $360,000. In Wirklichkeit hatte er keine Ahnung, wie viel Geld sie benötigen würden. Die Summe hatte er nur genannt, weil er wusste, dass der letzte Film, bei dem er mitgespielt hatte, der Bikerstreifen Die wilden Engel, eben $360,000 gekostet hatte. Schneider und Ruffelson waren damit einverstanden, bewilligten Fonda aber zunächst nur einen Teil des Geldes. Damit sollten die Szenen beim Mardi Gras Karneval in New Orleans gedreht werden. Wenn sich Dennis Hopper hierbei als brauchbarer Regisseur zeigen sollte, so dürften sie mit der Produktion des Films fortfahren. Leider stellte sich schnell heraus, dass Hopper sich die Regiearbeit wohl einfacher vorgestellt hatte, als dies in der Realität tatsächlich war. Ohne ein Konzept und eine klare Organisation sollten sich die Dreharbeiten in New Orleans als das reine Chaos entpuppen. Weil man sich im Datum für den Karneval vertan hatte, musste übereilt eine Filmcrew zusammengetrommelt werden. Viele davon waren Amateure, wollten aber trotzdem alle Kameramänner sein. Dass es daneben auch noch weitere essentiell wichtige Mitarbeiter an einem Set gibt, war Hopper zu diesem Zeitpunkt wohl nicht richtig klar. Daher vergab er den wichtigen Job der Beleuchterin an irgendeine Freiwillige, die das zum allerersten Mal machte. Als Hopper und Fonda später die entstandenen Aufnahmen begutachteten, sahen sie das katastrophale Ergebnis. Fast alle Aufnahmen waren hoffnungslos unterbelichtet. Und das war nicht alles. Weil Hopper die Crew nicht unter Kontrolle hatte, hatte diese nicht auf seine Anweisungen gehört und alles Mögliche gedreht. Es gab kaum verwertbares Material und so gut wie keine Szenen, bei denen die Hauptdarsteller des Films im Mardi Gras Treiben zu sehen waren. Es war klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Zum Glück gaben Schneider und Ruffelson trotz des desaströsen Auftakts ihr grünes Licht für die weitere Produktion von Easy Rider. Für diese tauschten Hopper und Fonda jedoch zunächst das komplette Team aus. Nach den Erfahrungen in New Orleans wollte man nur noch mit Profis arbeiten. Als Kameramann wurde der gebürtige Ungar Laszlo Kovács engagiert. Dies sollte sich als eine der besten Entscheidungen der Produktion erweisen. Kovács gelang es, trotz der beschränkten Mittel, absolut ikonische Bilder einzufangen. Er war sehr innovationsfreudig und versuchte den Ansatz von Fonda und Hopper, die wollten, dass ihr Film eher dokumentarisch wirke, bestmöglich umzusetzen. Für die Highway-Aufnahmen setzte Kovács die Kamera auf die Ladefläche eines Pickup-Trucks, wodurch die Aufnahmen unheimlich dynamisch wirken. Richtig gefährlich wurde es für Laszlo Kovács gleich zweimal. In einer Szene wird mit einer Schrotflinte in Richtung der Kamera geschossen. Man hatte jedoch nicht daran gedacht, Platzpatronen zu besorgen. Und so fing sich Kovács in dieser Szene, die man auch im fertigen Film sieht, einen Streifschuss ein, der ihn locker auch hätte tödlich treffen können. Die zweite gefährliche Situation ergab sich beim Dreh der Schlussszene. Für diese wurde ein Helikopter benötigt, in dem Laszlo Kovács mit seiner Kamera in die Lüfte steigen sollte und man schließlich eine Luftaufnahme der ganzen Landschaft sieht. Da der Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy jedoch kurz vor dem Dreh ermordet worden war, waren alle geeigneten Hubschrauber verliehen. Man konnte nur noch einen sehr kleinen Helikopter organisieren. Dieser war für das Gewicht von 2 Männern und Kamera eigentlich viel zu schwach. Nur mühsam ließ er sich starten und wackelte gefährlich in der Luft. Beinahe stürzte er ab. Am Ende ging es dann jedoch nochmal glimpflich aus und Kovacs hatte seine großartige Schlussszene im Kasten. Die wichtigsten Requisiten und vielleicht auch heimlichen Stars des Films waren die beiden überdimensionalen Motorräder, auf denen Wyatt und Billy unterwegs sind. Weil die Firma Harley-Davidson nicht bereit war, Bikes für die Dreharbeiten zur Verfügung zu stellen, kaufte man bei einer Auktion 4 alte Polizeibikes und baute diese um. Die Fahrer sollten extra tief darauf sitzen, was im fertigen Film dann extrem lässig und cool aussieht. In Wirklichkeit war das Fahren der modifizierten Harleys jedoch harte Arbeit, wie sich Peter Fonda im Making-of erinnert. Um bessere Aufnahmen zu machen, mussten er und Hopper die meiste Zeit sehr langsam fahren. Das ging jedoch massiv in die Arme. Fonda erzählt, dass er einmal nach Drehschluss nicht mehr in der Lage war, ein Bier an seinen Mund zu führen. So steif waren seine Arme. Trotzdem sind die Bikes heute natürlich Kult. Leider wurden 3 der Maschinen direkt nach den Dreharbeiten zu Easy Rider geklaut. Nur eine einzige ist heute noch erhalten und kann inzwischen im National Motorcycle Museum in Iowa bewundert werden. Die 3. wichtige Hauptrolle des Films, die des Anwalts George Hansen, wurde mit dem damals noch weitgehend unbekannten Jack Nicholson besetzt. Nicholson, der zuvor vor allem in trashigen B-Movies des Kultproduzenten Roger Corman zu sehen war, über den ich sicherlich auch mal eine eigene Episode machen werde, musste von Fonda und Hopper zunächst überredet werden, in Easy Rider mitzuspielen. Eigentlich wollte er zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere die Schauspielerei bereits an den Nagel hängen und selbst Filme produzieren. Zum Glück hat er sich nicht so entschieden, sonst müssten wir heute auf seine grandiosen Darbietungen in Filmen wie Chinatown, Einer flog übers Kuckucksnest oder The Shining verzichten. Und auch hier, in Easy Rider, spielt Nicholson als redseliger Alkoholiker Hansen alle an die Wand. Er ist der heimliche Sympathieträger des Films, mit dem sich der normale Zuschauer am einfachsten identifizieren kann. Das ist übrigens auch der Grund, warum er im Film auch so schnell wieder sterben muss, wie Fonda und Hopper später verraten haben. Besonders Nicholsons Monologe am Lagerfeuer bleiben im Gedächtnis, wenn man an seinen Charakter in Easy Rider denkt. Einen davon, zum Thema Freiheit, habe ich in der Zusammenfassung vorhin ja schon kurz zitiert. Die Joints, die in diesen Szenen konsumiert wurden, waren übrigens echt. Jack Nicholson war also total high in einigen der Aufnahmen, was den Film an diesen Stellen aber natürlich wieder authentischer macht. Authentizität ist ohnehin etwas, was Peter Fonda und Dennis Hopper sehr wichtig war. Neben der Kameraführung versuchten sie diese auch auf anderen Wegen noch zu erreichen. So wollten sie den Besuch von Wyatt und Billy bei den Hippies eigentlich in einer echten Hippie-Kommune drehen. Nach einigem Hin und Her waren die dortigen BewohnerInnen damit jedoch nicht einverstanden. Daher baute man kurzerhand deren Camp außerhalb von Los Angeles möglichst akkurat nach und drehte dort. Als SchauspielerInnen für diese Szenen wurden dann aber tatsächlich wieder echte Blumenkinder engagiert. Besonders in einer eindrucksvollen Szene, als die Kamera langsam über die Gesichter der im Kreis stehenden Hippies schwenkt, zahlt sich diese Entscheidung aus. Mit normalen Schauspielern wäre diese Aufnahme bei weitem nicht so wahrhaftig und überzeugend gelungen. Auch für die Szene, als Wyatt, Billy und Hansen in dem Restaurant in Louisiana aufs Übelste beschimpft werden, bediente man sich dieses Kunstgriffs. Statt SchauspielerInnen fragte man echte DorfbewohnerInnen, ob sie nicht in einem Film mitspielen wollten. Ihnen wurde erzählt, dass es sich bei den 3 Hauptdarstellern um Männer handele, die gerade erst vor der Stadt ein Mädchen vergewaltigt und ermordet hätten. Durch diese Notlüge konnten die Laiendarsteller so in Rage versetzt werden, dass sie die schlimmen bis menschenverachtenden Dinge sagten, die dann im fertigen Film zu sehen sind. Der im Film gezeigte Hass der Bevölkerung in den Südstaaten entsprach aber durchaus auch der Realität. Dennis Hopper hatte hier schon einschlägige Erfahrungen sammeln müssen und weigerte sich daher, dass irgendwelche Szenen des Films im echten Texas gedreht wurden. Er fürchtete um die Sicherheit der Crew. Einmal kam es während der Dreharbeiten dann auch tatsächlich zu einem Vorfall. Ein Mitglied der Filmcrew wurde von einem betrunkenen Marine-Soldaten tätlich angegriffen. Die Sache ging jedoch noch einmal glimpflich aus, weil die anderen Crewmitglieder sich solidarisch zeigten und den Angreifer in die Flucht schlugen. Dennis Hopper war der Doppelbelastung als Regisseur und Hauptdarsteller alles andere als gewachsen. Er hatte schon länger ein Problem mit Alkohol. Während der Dreharbeiten eskalierte dieses nun. Hopper bekam unter dem Druck der Verantwortung und dem Einfluss der Drogen immer wieder cholerische und paranoide Anfälle. Er schrie, schimpfte und wurde teilweise auch handgreiflich. Seine Ehe, die bereits zuvor zerrüttet war, ging während dieser Zeit vollends in die Brüche. Und auch seine Freundschaft mit Peter Fonda überlebte die Dreharbeiten von Easy Rider nicht. Zum endgültigen Bruch zwischen den beiden kam es beim Dreh der LSD-Rausch-Szene auf dem Friedhof. Hopper drängte Fonda in dieser Szene dazu, dass er Stoned seine Mutter dafür verfluchen sollte, dass sie sich das Leben genommen und ihn als Kind im Stich gelassen hatte. Das war ein reales, äußerst traumatisches Erlebnis aus Peter Fondas Kindheit, das er seinem Freund Dennis Hopper einmal anvertraut hatte, über das er aber noch nie öffentlich gesprochen hatte. Fonda gab den Drängen Hoppers schließlich nach, fühlte sich danach aber so schlecht, dass er von ihm verlangte, die Szene nicht im Film zu verwenden. Dennis Hopper sah dies jedoch nicht ein, und so kam es zu einem heftigen Streit, der im endgültigen Bruch zwischen den beiden mündete. Die Szene selbst ist im fertigen Film enthalten. Easy Rider hat mit vielen Konventionen gebrochen, auch was die Filmmusik angeht. Man hatte bereits eine Band engagiert, die einen Soundtrack für den Streifen komponieren und einspielen sollte. Für den Rohschnitt hatten Fonda und Hopper jedoch bereits Rock- und Folksongs aus ihrer eigenen Plattensammlung unter die Bilder gelegt. Als die Band diese Version des Films sah, meinte sie, das könne man nicht toppen. So wurde Easy Rider mehr oder weniger durch Zufall zu einem der ersten Filme ohne eigene Filmmusik, sondern nur mit populärem Fremdmaterial. In gewisser Weise wird hierdurch bereits die Ästhetik der erst viel später populären Musikvideos vorweggenommen. Für heutige Zuschauer wirkt diese Gestaltung daher viel vertrauter, als es den damaligen Kinogängern erschienen haben muss. Der Soundtrack selbst ist inzwischen natürlich auch Kult. Von Steppenwolf bis Bob Dylan gibt es quasi ein Best-of der Musik der 68er-Generation wieder. Eine wichtige Hürde musste Easy Rider noch nehmen, bevor er zu dem wurde, was er heute ist, und das war der Schnitt. Dennis Hopper wollte als Regisseur niemand anderen an das Schneidepult lassen. Monatelang verbarrikadierte er sich und erschuf letztendlich ein Monstrum. Fast 4 Stunden dauerte seine erste Schnittversion. So ziemlich jeder an der Produktion Beteiligte empfand diese als viel zu lang. Aber Hopper wollte nichts ändern. Burt Schneider und Bob Ruffelson, die beiden Geldgeber, spendierten Dennis Hopper schließlich einen schönen langen Karibikurlaub. In dieser Zeit setzte sich Jack Nicholson und Henry Jacklom an den Schneidetisch und kürzten den Film radikal zusammen. Am Ende hatten sie jene 95-minütige Fassung zusammen, die dann zähneknirschend auch Hoppers Zustimmung fand und die wir heute kennen. Easy Rider war der erste amerikanische Independent-Film, der von einem der großen Labels, nämlich Columbia, vertrieben wurde. Der Spürsinn der Verleihfirma wurde belohnt. Zur Überraschung aller schlug Easy Rider im Sommer 1969 wie eine Bombe in den Kinos ein. Weltweit strömten die Massen in Lichtspielhäuser, um den Film zu sehen. Den bereits angesprochenen Produktionskosten von $360.000 stand letztendlich ein Gewinn von knapp $60 Millionen gegenüber. Und bei den Festspielen in Cannes wurde Hoppers Regiedebüt als bestes Erstlingswerk mit einer goldenen Palme ausgezeichnet. Bevor ich zur Bewertung von Easy Rider komme, möchte ich zunächst noch einmal versuchen, die Botschaft und die Bedeutung des Films zu umreißen. Der Titel Easy Rider ist bewusst mehrdeutig gewählt. Es kann damit sowohl ein entspannter Motorradfahrer gemeint sein, gleichzeitig handelt es sich dabei aber auch um einen in den Südstaaten der USA verwendeten Begriff, der den Geliebten einer Prostituierten bezeichnet, der, anders als deren Freier, nicht für ihre Dienste bezahlt. In Anspielung darauf hat Peter Fonda einmal zur Botschaft von Easy Rider Folgendes gesagt, Zitat: In Amerika ist die Freiheit zur Hure geworden und wir alle versuchen es mit dem Easy Ride. Ähnlich wie George Hansen im Film kritisiert Fonda hier also, dass die USA, die sich selbst immer stolz als das Land of the Free feiern, inzwischen ein gefährlicher Ort für wirklich freiheitsliebende Menschen geworden sind. Insbesondere in den Ballungszentren im Süden ist das Misstrauen und der Hass gegenüber allen, die alternative Lebensentwürfe leben möchten, allgegenwärtig. Das konnte man 1969 übrigens auch an den Reaktionen der Kinobesucher in den USA beobachten. Während man zur Schlussszene im erzkonservativen Texas jubelte, skandierten die Zuschauer im liberalen Kalifornien wütend »Kill the pigs!« Ich sehe hier übrigens gewisse Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Spätestens seit der Präsidentschaft Donald Trumps sind die Vereinigten Staaten ein zutiefst gespaltenes Land. Die Darstellung der gesellschaftlichen Spaltung in Easy Rider wirkt daher heute noch genauso aktuell wie damals. Die ursprüngliche Motivation von Fonda und Hopper war es, mit Easy Rider einen Film zu schaffen, der sowohl stilistisch als auch erzählerisch dem echten Lebensgefühl der 1960er entsprach. Dieses fand in den amerikanischen Kinofilmen dieser Zeit zuvor nämlich einfach nicht statt. Als Antwort auf den Zuschauerschwund durch die Konkurrenz des immer weiter verbreiteten Mediums Fernsehen setzten die großen Studios in den 60ern auf gigantische Monumentalfilme wie Cleopatra mit Elizabeth Taylor, die rein gar nichts mit der Lebenswelt der Zuschauer zu tun hatten, insbesondere mit der alternativen Lebenswelt der rebellischen Jugend. Mit Easy Rider war dies nun erstmals gelungen. Hier sahen sich viele junge Menschen mit ihren Idealen und Sehnsüchten endlich repräsentiert. Dabei blendeten viele natürlich auch aus, dass Easy Rider eben keine Glorifizierung der amerikanischen Gegenkultur ist, sondern vielmehr bereits einen melancholischen Abgesang auf die zu Ende gehende Hippie-Ära darstellt. Auch war jetzt rätselhafter Ausspruch »We blew it, wir haben's verbockt« gegen Ende des Films deutet in diese Richtung. 2 Monate, nachdem Easy Rider Premiere hatte, verlor die Hippie-Bewegung dann endgültig ihre Unschuld, als die sogenannte Manson Family um den psychopathischen Sektenführer Charles Manson mit ihren schrecklichen Morden Amerika in Angst und Schrecken versetzte. Doch für den amerikanischen Film läutete Easy Rider eine neue Ära ein. Die Ära des New Hollywood. Hopper und Fonda hatten bewiesen, dass man auch mit anspruchsvollen, authentischen Independent-Produktionen ein breites Publikum erreichen konnte. Ähnlich wie bereits Jahre zuvor die Nouvelle Vague in Europa, begann nun eine goldene Zeit des Autorenkinos in den USA. Große Regisseure wie Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma, George Lucas und Steven Spielberg hatten in dieser Zeit ihre kreativen Anfänge und sollten das amerikanische Kino nachhaltig verändern. Die Bedeutung von Easy Rider kann also aus filmhistorischer Sicht gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Nicht umsonst wurde der Film inzwischen auch vom American Film Institute als einer der besten US-Filme aller Zeiten ausgezeichnet. Dem wage ich nicht zu widersprechen, sondern möchte nur ergänzen, dass Easy Rider einer jener Filme ist, den ich von Mal zu Mal mehr schätzen lerne. Seine Ästhetik und seine Ambivalenz zwischen Freiheitsromantik und gesellschaftlicher Kritik machen ihn einzigartig. Ich gebe Easy Rider daher 9 von 10 Punkten. Zum Vergleich, bei der International Movie Database gaben 113.944 User dem Klassiker eine durchschnittliche Bewertung von 7,3 von 10 möglichen Punkten. Tja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Gerne könnt ihr mir auch diesmal wieder euer Feedback zukommen lassen, entweder über die Filmneurotiker Facebook-Seite oder aber per E-Mail an filmneurotiker@gmx.de. Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim Filmschauen. We'll be right back.